Merhaba und willkommen zurück bei Küchenkühltisch. Heute gibt es eine neue Kategorie. Wir starten die Interviewreihe auf einen Kahveh. Bei Küchenkultur geht es ja sonst um Kulinarik, aber ein Kahveh ist im Türkischen nicht nur eine Koffeindosis, sondern eine Einladung zum Reden. Genau das machen wir jetzt. Wir setzen uns mit interessanten Menschen zusammen und sprechen entspannt über das Aufwachsen zwischen den Kulturen, Identität und echte Lebensgeschichten. Die Idee dazu hatten wir schon länger. Im Herbst 2025 war ich in Ayvalık an der Nordägäis, bin dort durch die schmalen Gassen geschlendert und wie es der Zufall will, habe ich Cüneyt getroffen. Wir kennen uns seit 15 Jahren, haben zusammen schon viel Wein getrunken und er ist einfach ein verdammt guter Freund. Wir sind im Şeytan Kahvesi gelandet, einem der ältesten Cafés dort. Er hat mir bei einem Kahve, also Kaffee, seine Geschichte als klassisches Kofferkind erzählt, wie er mit 3 Jahren im Zug von München nach Istanbul geschickt wurde. Ein echtes, ungeschönes Gespräch unter Freunden mitten in Ayvalık. Holt euch einen Kaffee und hört selbst rein. Hier ist Cüneyt.
Guck mal rein.
Und meine Wenigkeit Orhan.
So, wie die in Bayern, ne? So hinstellen. Das Krugmaß.
Prost.
Prost.
Cüneyt. Erstmal herzlich willkommen zu Koch dich Türkisch Podcast. Wir sind hier in Ayvalık, in der Nordägäis. Wir haben schon mehrere Podcasts jetzt hier gemacht. Aber Cüneyt ist ein allerliebst herzlicher Freund von mir, den ich schon seit über 15 Jahren kenne.
15 Jahre, ja.
15 Jahre kennen wir uns schon. Wir haben viele gemeinsame Geschichten gemacht, auch Geschäfte gemacht.
Machen wir
immer noch. Aber er ist jetzt hier nach Ayvalık. Zum Teil hat einen Fuß jetzt hier hingesetzt. Und ich wollte mich mal unterhalten mit ihm. Wir sind jetzt hier im Şeytan Kahve. Das ist auch ein sehr, sehr altes Café hier. Ne? Ich sehe hier,
ja, ach, vor seiner Geschichte.
Das ist eine Geschichte über 1877 irgendwas.
Ja, richtig. Auf seinen Mübadil.
Ein Flüchtling.
Ja, ein Flüchtling. Nein, nie vor... Vor 90 Jahren hier gekommen sind. Einer von uns, einer von dir, einer von uns. Meine Geschichte hierzu, meine Urgroßvater, Urgroßeltern kommen auch aus Thessaloniki.
Damals Selanik.
Damals Selanik. Und die sind dann mütterlicher Seite in Izmir und vaterlicher Seite nach Istanbul. Gelandet und seitdem leben sie dort.
Ich muss jetzt einmal kurz den Cüneyt vorstellen und uns auch nochmal vorstellen. Koch dich Türkisch Podcast läuft jetzt regelmäßig, interessante Gespräche mit ganz, ganz spannenden Menschen. Und Cüneyt, um ihn ganz kurz vorzustellen, hat er mir vorher auch schon ganz kurz erzählt, finde ich auch spannend. Er ist ein klassisches Kofferkind. Das heißt, er ist in der Türkei geboren. In Deutschland geboren, mit 5 Jahren?
Mit 3 Jahren.
Mit 3 Jahren nach Istanbul?
Istanbul, von München aus nach Istanbul mit Zug.
Mit dem Zug und dann dort aufgewachsen bei Baba Anne. Und dann mit 12 Jahren wieder nach Deutschland. Also Kofferkinder gab es in der Gastarbeiterzeit sehr, sehr viele, wo die Eltern halt gearbeitet haben und die Kinder sind zwar geboren, aber man konnte sie nicht wegen der Arbeitszeiten, man hat ja auch 10-12 Stunden gearbeitet. Und damals gab es keine Kita-Pflicht in Deutschland, also musste man irgendwo gucken, wo kommt das Kind hin. In Deutschland hat man dann die Großeltern oder die Geschwister, aber die Familie ist halt in der Türkei, also schickt man die rüber. Und so wächst man so wirklich zwischen zwei Kulturen auf, was gar kein Nachteil ist, sondern meiner Ansicht nach ein Vorteil ist. Und warum er heute hier ist, ne, in Ayvalık, und warum wir uns zufällig getroffen haben, darüber erzählen wir heute ein bisschen. Cüneyt, fang doch mal an, ein bisschen über dich zu erzählen, wie es in Istanbul war, in der Grundschule. Weil ich habe die Grundschule ja ganz anders erlebt. Ich habe katholische Grundschule morgens.
Okay.
Schön.
Ist auch anders.
Ja,
hoffe.
Habe ich nochmal mit, wie heißt denn das Gebet? Christlichem Gebet, katholischem Gebet haben wir den Tag begonnen. Wie hast du deinen Tag begonnen denn in der Grundschule?
Ja, in der Grundschule habe ich den Tag von Montag aufgestanden, früh ausgestanden, damals in der Türkei mit schwarzen Kittel und weißer Kragen hatten wir gar. Am Montags, früh montags um 8 Uhr haben wir Istiklal-Marsch gesungen.
Die Nationalhymne.
Die Nationalhymne. Und dann ging es los mit der Schule bis zum Freitag. Damals gab es auch Früh- und Spätschicht.
Also Mittagessen sozusagen an der Schule gehabt.
Ja, bis 14 Uhr. Und von 14 bis 18 Uhr gab es auch noch eine Schicht.
Eine Schule.
In der Schule.
Aber war nicht Hort, sondern war jetzt einfach
Grundschule.
Schule.
Also zwei Schichten haben sie das aufgeteilt, weil sehr viele.
Ach, sieh du, wir haben Vormittagsschicht eine Klasse und
Ja.
nachmittags eine ganz andere Klasse, weil die gar keine Räumlichkeiten dafür hatten. Ah, jetzt verstehe ich.
Es war sehr schön, sehr anders, ohne Vater und ohne Mutter zu haben. Es war sehr schwierig, ne? Am Anfang habe ich gar nicht
Verstanden ist.
verstanden, wieso das so ist, ne? Jeder Kind hat seinen Vater und seine Mutter bei sich und ich nicht. Ne? Und bei den Elternsprechtagen, bei mir war es ein bisschen anders, wie die alle anderen. Aber nichtsdestotrotz, nach vielen, vielen Jahren, wie du eben gesagt hast, für uns ist das ein Reichtum, was wir erlebt haben. Damals konnten wir das nicht so in wahrnehmen können. Ja, damals ist das ein bisschen eher so negative Seite haben wir erlebt. Nach all den Jahren, was wir erlebt haben und jetzt eigentlich das so ausspreche, dann ist das ein Reichtum natürlich.
Genau. Ich habe jetzt auch schon vorher nochmal mit ihm gesprochen. Wenn wir mal ab und zu ins Türkische fallen, das ist normal bei uns. Ne? Also wir
Ja.
übersetzen das dann auch, keine Sorge. Wir werden zwischendurch auch mal Türkisch sprechen, weil uns das dann in dem Moment, die Gefühle zu interpretieren, ein bisschen einfacher fällt. Es gibt Gefühle auf Deutsch, es gibt Gefühle auf Englisch, es gibt Gefühle auf Türkisch und das ist doch schön. Aber du hast jetzt gerade gesagt, hast du auch dieses Gefühl gehabt als Kind, weil ich habe das in Deutschland gehabt, dass man nicht dazugehört in der Klasse. Also weil wir ja als Türken in der Klasse waren und man hat uns immer so ein bisschen beäugt, so ah, die Schwarzköpfe, die essen was anderes. Ich war immer neidisch aufs Butterbrot. Ne? Also ein gutes Butterbrot haben meine rechts und links mit Leberwurst oder mit schönem Gouda, mit so einem Roggenschnittchen, schön Butter drauf.
Ja.
Was hat meine Mutter gemacht? Und türkische weiße Scheibe, Gouda dazwischen. Den Gouda hast du gar nicht geschmeckt. Und hast nur irgendwie so ein trockenes Brot gegessen, weil meine Mutter wollte dann das Deutsche irgendwie nachmachen. Das hat aber nicht hingekriegt. Und sie hat auch immer Kartoffelpüree gemacht, weil es ist ja deutsch. Aber nie.
Türkisch, ja.
Nee. Aus der Tüte.
Aus der Tüte.
Weil sie es von ihrer Mutter auch nie kennengelernt hat.
Richtig.
Ne?
Ja.
Und du hast jetzt das Glück, muss ich sagen, dass du natürlich mit den türkisch-türkischen Sachen in Istanbul aufgewachsen, mit den Geschmäckern aufgewachsen. Aber gab es in der Klasse auch etwas, dass sie gesagt haben, so, du gehörst nicht dazu? Oder war das war, du, Kinder sind Kinder, ne?
Nein, also ich war einer von denen, die wussten von Anfang an. Also die wussten, also meine Freunde damals, die wussten, dass meine Eltern in Deutschland sind, dass sie dort arbeiten und ich halt dann hier mit meinen Oma und Opa hier bin. Und das war ganz normal übrigens.
Hast du da oder Gerichte, die in deinem Kopf sind, die Oma gemacht hat, die du heute in Deutschland oder auch in der Türkei nicht so wiederfindest?
In Türkei, jetzt hier, finde ich immer wieder.
Die findest du wieder, aber in Deutschland findest du sie.
Nein, selten. Damals hat meine Großmutter, wo ich mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen bin, bin ich auch mit meinen Großeltern dann nach Deutschland gekommen. Und natürlich dort hat meine Großmutter noch weiter gekocht. Und das war natürlich sehr schön. Diese Esskultur habe ich nie verlernt. Und ich habe das immer wieder abgeguckt und deswegen war ja auch meine Leidenschaft zu kochen. Kochen ist auch meine Leidenschaft geworden.
Aber Oma hat es dir beigebracht, oder?
Oma hat es mir nicht beigebracht.
Du hast
Ich habe
noch.
immer wieder reingeguckt,
Ah, okay.
ne, wie sie das macht, was sie dafür verwendet. Und ich habe das natürlich auf einige Sachen in meinem Kopf geblieben. Natürlich, die koche ich immer noch heute. Zum Beispiel, was wir heute gegessen haben, Sellerie zum Beispiel. Davon hat sie auch mit Zeytinyağlı, mit Olivenöl gemacht. Auch sogar auch die Suppe hat sie gemacht.
Das Witzige ist, das hat meine Oma auch gemacht. Meine Oma ist nach Deutschland gekommen, hat auf uns aufgepasst, auf mich aufgepasst. Aber ich bin auch mal ab und zu für 2, 3 Monate rüber. Nicht so intensiv wie bei dir, als ich zur Schule gegangen bin, aber so im Sommer haben meine Eltern mich auch geschickt. Und sie hat auch 16 Jahre Kelebis gemacht. Und da habe ich herausgefunden, dass das ja auch etwas ist, was wir gemeinsam haben, weil deine Großeltern auch aus Selanik sind, also aus Thessaloniki. Ich muss immer wissen, Völkeraustausch 1923 durch die Gründung der Türkischen Republik wurde beschlossen, dass man alle christlichen Griechen aus dem Festland, also aus der heutigen Türkei, nach Griechenland überführt und alle, die in Griechenland lebenden Muslime, man hat auch nicht Türken gesagt, man hat Muslime gesagt, die sollten halt in die neue Türkei. Es gab natürlich auch griechische Muslime und christliche Türken. Die sind da nicht gewandert.
Richtig,
Das,
das
das,
war sehr, sehr Minderheit.
ja, aber es gab sie auch. Es
Die
aber.
leben immer noch heute, glaube ich, in Griechenland oder in der Türkei.
Genau. Also ich kenne auf jeden Fall Ufuk war letztens da einer. Der hat mir das erzählt, der ist aus Trabzon. Und der hat mir gesagt, wir sind halt Griechen, die schon immer da gelebt haben, aber wir sind muslimisch geworden. Und darum sind wir da geblieben. Also das ist das, was ich versuche immer zu vermitteln, dass wir ein bewegende, jede Dekade oder jede Generation, die wir haben, ist immer in Bewegung. Also deine Großeltern sind halt nach Istanbul gekommen, Izmir gekommen, aus Selanik. Davor waren sie in Selanik, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Generationen.
Drei Generationen.
Weil davor waren sie ja, dann sind sie auch als Türken oder als Muslime nach Selanik geschickt worden.
Und das ganze Geschichte so ein bisschen neutralisieren versucht, es fängt damals mit dem Osmanischen Reich. Es wurden Kriege geführt worden und in jedes Land, die gewonnen wurde, haben sie die Völker irgendwo von dort aus genommen und auch das andere Land gebracht. Deswegen, meine Familie ist eigentlich eine von denen. Wir sagen, wir kommen aus Griechenland, aus Thessaloniki, das stimmt aber nicht ganz genau, sondern väterliche Seite kommt aus Türkmenistan.
Genau, also das kenne ich bei uns auch. Turkmenistan nicht. Ich weiß nämlich nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass es irgendwo gemischt ist zwischen Serbien und Türken. Irgendwo dazwischen sind wir. Weil der Nachname Şuşut ist bei uns auch drin. Und Şuşut kommt von Zaza.
Ja.
Und Zaza ist eher serbisch. Also all das ist so ein bisschen vermischt. Aber es ist halt, alle paar Generationen wurden wir halt hin und her transportiert. Und das führt auch zu einem Reichtum, den wir am Gaumen haben. Was wir immer wieder merken, dass Sachen gewandert sind, sich verändert haben mit den Strukturen vor Ort und wir diesen Reichtum einfach leben. Was ist aber in Deutschland passiert? Du bist ja nach Deutschland gekommen, hast dann Abi gemacht oder?
Nein, nein, ich habe Realschule. Ich habe eigentlich keine Realschule, sondern
Hauptschule.
Hauptschüler.
Ja.
Dann habe ich dann Hauptschulabschluss gehabt und dann musste ich arbeiten. Wir hatten sehr viele Geschäfte. Mein Vater hatte sehr viele Geschäfte. Wir hatten Restaurant, wir hatten Dönerbude hatten wir gehabt, wir hatten Kiosk gehabt und ich musste immer wieder arbeiten.
Mein Vater hat bestimmt eure Kalender genommen.
Ganz bestimmt. Ganz
Und ich
bestimmt.
habe bestimmt die Schriften dafür
Ja.
gemacht.
Daher, ich musste von Anfang an arbeiten. Wo ich 18 war, habe ich meine Karriere, hat das, glaube ich, auch begonnen, meine Karriere. Es waren auch harte Zeiten natürlich, aber wenn ich mir das so betrachte, heute jetzt betrachte, es hat mir sehr viel beigebracht worden damals. Die harten Zeiten. Aus diesen harten Zeiten daraus.
In den 80ern, dass man halt so viele Geschäfte hat, so viel Geschäftigkeit ist. Das waren ja auch Zeiten, muss man sich vorstellen, in den 80ern, Arbeitslosigkeit in Deutschland ging los.
Ja, Mitte 80er ging es los.
Genau, aber in der deutschen Gesellschaft haben wir alle Angst gehabt. Das Interessante ist, bei den Türken, die Gastarbeiter, die gekommen sind ja zwar zum Arbeiten gekommen, aber das waren ja zum Teil auch Leute, die aus dem Dorf sind, die nicht lesen und schreiben konnten, aber auch Leute, die schon einen Beruf hatten oder schon ein Geschäft in der Türkei hatten, die einfach nur sagen wollen, oh, in Deutschland kann ich ein bisschen mehr verdienen. Mein Schwiegervater zum Beispiel ist Schuhmacher, der hat halt eine Schuhmacherei, aber ist nach Deutschland gekommen, hat bei Lloyds angefangen und ist da Abteilungsleiter geworden. Ist dann später aber zu VW gewechselt, weil es da mehr Geld gab. Das Interessante aber finde ich, dass die Türken, die dann halt aus den Zechen und Fabriken gekündigt worden sind, dass die dann geschäftig geworden sind. Also haben einen Kiosk gekauft, übernommen, haben einen Tante-Emma-Laden zu einem Backgau gemacht, ja, haben Schneidereien geöffnet, Döner haben sie angefangen zu verkaufen, weil Döner ging relativ schnell. Da gab es auch ein paar Pfiffige, die dann schon die ersten Dönerfabriken erzeugt haben.
Ja, wir haben
Habt ihr selbst gestellt?
eigene.
Ja, am Anfang war das ja so, aber irgendwann hat sich das ja dann geswitcht. Und
Jeden Abend haben wir viloweise Fleisch geschnitten. Immer so dünn schneiden.
krass.
Jeden Abend, den ganzen Tag
Weißt
gearbeitet.
du, die Geschichte kannte ich noch nicht von dir.
Ja.
Wisst ihr?
Und danach ging es los.
Aber das Interessante war, finde ich immer noch, und das ist bis heute so, das ist übrigens auch eine Statistik, dass in Nordrhein-Westfalen mehr als dreimal so viele migrantische Deutsche selbstständig werden als deutsche Deutsche. Also wir sind so arrogant, also wie nennt sich das auf Deutsch? Also ich stürme sofort los, ohne rechts und links zu gucken. Der deutsche Deutsche, die planen zu viel, reden viel darüber und irgendwann lassen sie es dann zur Seite, weil sie dann irgendeine Kleinigkeit gefunden haben, die mich passt. Aber wenn es bei uns nicht passt, egal, das kriegen wir auf dem Weg wieder hin. Und das höre ich jetzt wieder daraus. Wo waren wir? Also deine Berufung sozusagen. Du bist in der Selbstständigkeit mit aufgewachsen. Aus der Türkei kommend, in Deutschland lebend.
Mein Großvater hat sogar einen Bekannten in Istanbul gehabt
Ja.
und hieß auch Bolkepçe.
Ah, okay. Bol Kepça heißt eine so gut gefüllte Kelle. Gut gefüllte Kelle.
Von daher, also ich bin ja auch, wie gesagt, da drin aufgewachsen. All die Jahre. Dann habe ich mich entschlossen, ich hatte sehr viel Interesse an Weinen, ja. Und es hat, glaube ich, wo ich von meinen Eltern die Geschichte gehört habe, dann habe ich mich ein bisschen befasst. Kommen wir wirklich aus Thessaloniki? Sind wir wirklich die türkisch abstammige Familie oder sind wir überhaupt Moslem? Also diese ganze Fragezeichen in meinem Kopf.
Welchem Alter warst du da ungefähr?
So mit 22, 21.
Nee, bei mir ist das später gegangen. Aber ich habe das Ähnliche gehabt. Ja, also so Selbstfindung. Was bin ich eigentlich?
Ja, genau, diese Frage habe ich mir gestellt und dann habe ich ein bisschen recherchiert, Bücher gelesen und mit meinem Verwandten, die älteren Verwandten gesprochen, wo wir wirklich kamen. Und dann habe ich all die Jahre dann festgestellt, so um die 30, habe ich festgestellt, okay, wir sind ursprünglich, kommen wir aus Türkmenistan, väterlicher Seite, aber wir kommen aus Thessaloniki, wir sind türkisch abstammige Familie. Und daher hat alles gepasst. Und dann, wo ich diese Geschichte dann am Anfang gehört habe, aus dieser Geschichte wollte ich immer was daraus machen. Ich hatte sehr viel, ich wollte eigentlich auch mit Weinen was machen, türkischen Weine. Wo ich überall reingekommen bin, mit griechischen Supermärkten, italienischen Supermärkten, da haben sie ganz schön ihre Weine gehabt. Und wo wir immer türkischen Market reingekommen sind, habe ich mir lieber auf Essen. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass das auch unsere Weine ist. Ja, also die Griechen können auch natürlich Weine machen, aber wir haben auch unsere Weine.
Warst du da schon im Vertrieb oder hast du?
Nein, noch nicht.
Also war noch Sommer noch bei Papa und zwischen den Geschäften und
Richtig,
Techniken.
richtig.
Und du wolltest irgendwas haben, was auch dich widerspiegelt,
Richtig.
was du zeigen kannst.
Ich wollte aus diesem Familienreich rausgehen. Ne? Und das für dich finden. Für mich finden, richtig. Ja, und dann habe ich, wo ich dem, in Zeitung habe ich gesehen, eine türkische Firma wollte jemand für Außendienst haben. Dann habe ich mich beworben, dann haben sie auf mich entschieden. Da ging es los. Das war die, wann war das? 1994 und was. Und dann habe ich den türkischen Weine, einen Vertrieb, das war ein Vertrieb gewesen, mit türkischen Weinen, Pamukkale Weine, Efes Pilsen, wir und Yeniraki. Da habe ich angefangen mit 94.
94, nur für Nordrhein-Westfalen oder für dann
Deutschland.
Deutschland nur?
Deutschland. Dann habe ich am Anfang habe ich mit Nordrhein-Westfalen angefangen, so habe ich dann hochgearbeitet. Dann
Im
habe
Prinzip in jedes Lokal reingegangen,
ja.
jedes Restaurant, gesagt so, hier, ich bin euer Vertrieb, wenn ihr was braucht, sagt das und das und das und dann,
So ging es los.
ja. Wie viel gibt es da? Also wie viel hast du so auf der Liste gehabt damals?
Als Kunde?
Ja, also so 500, 200.
Damals waren über 700, ich hatte über 700 Kunden.
700, Maschallah.
700 Kunden erreicht. Das ging dann 13 Jahre lang und dann bin ich auf den deutschen Firma gewechselt, weil den Vertrieb, den gesamten türkischen Produkten aufgenommen hat, Europa-Vertrieb. Dann bin ich auf den Firma gewechselt, hieß er Drinks and Foods. Und da habe ich auch den deutschlandweit den Vertrieb auch übernommen. So wie Yeniraki, Cairo Weine und
Ticket FS.
Efes.
Okay. Aber FS wird in der Türkei gebraucht, oder?
1900, nein, 2010 hat Efes entschieden, sein Produkt in Deutschland zu
Ja, ne?
verlagern.
Genau.
Und da ging es die Geschichte los. Da war ich auch mit dabei, dann haben wir komplett den FS komplett aufgebaut. Da war ich der erste Mann damals. Und es hat auch ungefähr 9 Jahre gedauert. Dann, es war ein sehr großer Konzern gewesen. Dann habe ich mich entschlossen, aus diesem Konzern rauszukommen, dann mein eigenes Firma zu gründen. Ich hatte immer vor, meine eigene Firma zu gründen. Und das habe ich auch geschafft, vor 10 Jahren.
Aber ich möchte mich fragen, wie ist das denn in den türkischen Restaurants gewesen in den 80ern, 90ern? Die Restaurants, weil ich kenne das so aus der Druckereisicht. Na, ich habe an der Druckerei gearbeitet. Mein Vater hat aber gesagt, wenn ein Restaurant aufgemacht hat, ganz frisch, dann waren das nicht unbedingt gelernte Gastronomen. Das waren zum Teil auch Leute, die über die Dönerbude. Ja, okay. Aber was sie immer an Dad Junior hatte, also was sie immer gesagt haben, ist, wir möchten das machen, weil uns das Spaß macht und so, aber ich kriege keinen Meister aus der Türkei. Oder wenn ich einen Meister bekomme, dann darf der nur 2 bis 4 Jahre bleiben. Kennst du auch diese Geschichten?
Ja, kenne ich.
Ja, ne?
Damals sind auch sehr viele die Köche sind ja aus der Türkei gekommen. Das war so eine Zeit gewesen, so ungefähr 10 Jahre, 8 bis 10 Jahre hat das gedauert. Und dann hat Deutschland dann diesen Weg dann gesperrt, zugemacht. Dann in dem Zeitraum haben sie auch viel beigebracht bei dem Gastronomen. Diese Köche haben sehr viele beigetragen, auch die türkischen Küche zu verbreiten.
Aber dann sind sie weg.
Dann sind sie weg. Dann
Okay.
mussten sie weg.
Aber genau in dieser Zeit hat die türkische Küche sozusagen ihre Breite, oder sagen wir, die Gastronomen haben ihre Plätze gefunden, weil es gab ja auch die Griechen, die Italiener, die Spanier, Franzosen, deutsche Gaststätten sowieso. Aber wenn ich mir heute die Landschaft in 2025 anschaue, da sind die Griechen, die Italiener sind sowieso überall. Ne? Da gibt es jetzt keinen.
Bei Gastronomie sind sie normal.
Genau, und da sagt man sowieso, wenn ich zum Griechen gehe, zum Italiener gehe, ist das edel. Oder ich habe eine Hausmannspizza. Also irgendwo dazwischen sind sie. Diese Range haben sie. Bei den Griechen haben sie es auch schon so geschafft. Die Griechen haben sich gemausert. Von der Gyros-Bude, sage ich mal. Auch in einen Meze, zu machen, Taverna Meze-Style zu machen, haben aber auch einen politischen Vorteil, weil sie ihre Produkte und ihre Köche einfach herholen können. Also ich kenne noch ganz viele, genau, gehört zu Europa. Ich möchte das immer noch erklären, weil ich finde, das ist wichtig zu wissen, weil viele das, glaube ich, gar nicht wissen. Und genau diese Phase, wo du gerade gesagt hast, dass die Türken zwar gekommen sind und die Meister das dann zwar beigebracht haben, aber ich frage mich, bis heute, ob das Wissen, was damals weitergegeben worden ist, wieder weitergegeben worden ist. Also an die nächste Generation. Gibt es Azubis? Ne, zum Beispiel in einem Restaurant. Gibt es Azubis in Restaurants?
Meistens
Auszubildende?
Jetzt seit 2 Jahren sehe ich ab und zu mal die Azubis. Aber ansonsten generell nicht.
Weil ich finde, diese Azubi-Geschichte in Deutschland finde ich eine sehr, sehr gute Geschichte. Also in Türkei sagt man ja Çırak, ne? Dass man jemandem das beibringt, von Kindheit an. In Deutschland halt über 3 Jahre.
Ja.
Aber ich sehe das nicht in den Restaurants, ich sehe das nicht in den normalen Dönerbuden etc. Da gibt es keine Azubis. Die fangen einfach alle an, direkt zu arbeiten. Das ist keine Ausbildung.
Ja, weil du eben auch gesagt hast, es gibt Vor- und Nachteile, weil wir Türken planen nicht so viel, wir starten direkt.
Ja.
So, ne? Und gegenüber zu den deutschen Bevölkerung oder bei den griechischen Bevölkerung. Deswegen, wenn wir etwas anfangen zu planen, dann können wir auch mit Azubis auch zu entwickeln, also das Geschäft. Aber muss ich jetzt ehrlich gestehen, vor 20 Jahren Restaurants deutschlandweit, die türkischen Restaurants deutschlandweit waren ganz edel, viel edler gewesen. Jetzt sind sie natürlich sehr viel verbreitet und jetzt viel, viel mehr geworden, aber dieser Know-how haben sie das nicht. Genau das ist ja, was ich für den Gastronomie beibringen möchte. Wir haben sehr verbreitete Küche und dazu gehören jetzt auch unsere Weine. Und viele türkische Restaurants verkaufen immer noch ausländische Weine.
Weil sie günstiger sind oder weil sie sie kennen?
Weil sie einfach kennen, weil sie mit dem türkischen Wein nicht so viel Ahnung haben. Ne, die wollen einfach verkaufen und ihre Geld verdienen. Dabei ist das eine Kultur. Ne, wenn man die Küche von einem Land zur Verfügung stellt, dann muss man auch komplettes Paket nehmen. Genau deswegen sind die Italiener viel erfolgreicher geworden. Die verkaufen die italienische Küche und gleichzeitig den italienischen.
Weil der Deutsche möchte es auch gerne authentisch haben. Wenn ich zum Chinesen gehe, möchte ich auch ein chinesisches Bier trinken.
Richtig.
Wenn ich zum Italiener gehe, italienischen Wein, I Grappa, etc. Na?
Also der Gastronom ist dann viel bewusster wie unsere, mit türkischen Restaurants. Weil türkische Restaurants wollen immer noch den italienischen Wein verkaufen, weil verkauft sich einfach.
Jetzt,
Brauchen.
glaubst du, dass das auch etwas mit der türkischen Mentalität des Mütevazi? Also höflich, zuvorkommend, ein bisschen unterwerfend, manchmal auch.
Das ist, glaube ich, auch von meinem Hinsicht her der eher zweite.
Zweitrangig?
Zweitrangig.
Oder ist es das eher, dass der Deutsche dann sagt so, naja, türkischen Wein kenne ich nicht, ich will mein Aperitivo, ich will mein Primitivo. Die vertrauen.
Ist nicht da.
Ah, okay.
Also, deswegen bin ich auch deutschlandweit immer unterwegs. Ich sage, Leute, wir wissen, das muss man auch gestehen. Also ich muss das auch gestehen. Bis vor 20 Jahren konnten wir auch nicht qualitativ volle Weine machen, erzeugen. Das muss man auch gestehen. Und jetzt, seit 20 Jahren hat Türkei sehr viel entwickelt.
Das liegt auch, das muss man auch noch mal kurz erklären, die Geschichte des Weins in Anatolien. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, die Geschichte des Weins in der Türkei, weil die Türkei gibt es ja gerade erst mal 100 Jahre.
Richtig.
Das ist das Ursprungsgebiet des Weines überhaupt. Also man sagt so, das L von Georgien runter bis zum Levante, das ist das Ursprungsgebiet. Vor 6.000 bis 8.000 Jahren ist es da losgegangen. Eine typische Geschichte ist halt auch die Landung von Noah. Das ist ein tolles Bild hier, das müsstet ihr sehen. Ne? Zwei Muruks auf dem Dingens, auf dem Quad.
Voll gut.
Wundervoll.
Wie du sagtest.
Warte mal. Eine Geschichte: Hasret, Prophet Noah landet am Ararat und wird dort Weinbauer. Ne? Darum gibt es ja auch diese Geschichte, dass Kaira seinen Wein Busba genannt hat, von dem Berg.
Ja.
Also, es sind alles so Verknüpfungen, Dieses Gebiet ist sehr, sehr, sehr weinbezogen. Die Hethiter haben ihren Wein schon getrunken, den es heute als Kalenjin Karasem immer noch gibt. Also vor 3000 Jahren haben die Hethiter diesen Wein angebaut. Das ist der älteste nachvollziehbare Wein. Aber die Weinkultur im Osmanischen Reich war zwar da, war aber nicht so intensiv wie in Deutschland oder Europa. Warum? Das muss man auch immer erklären. Das ist wirklich wichtig zu wissen, weil das sind zwei Kulturen, die über 500 Jahre parallel gelaufen sind. Die sind nicht gemischt gelaufen. In der Türkei, also im Osmanischen Reich, hat man Kahve getrunken. Wir können jetzt auch mal einen Kahve bestellen.
Gerne.
Kann man Kahve getrunken, ne? Also als gesellschaftlicher Drink. Wenn man Alkohol getrunken hat, war es halt Wein oder Rakı ist halt auch irgendwann dazugekommen. Aber das war nicht so intensiv, weil das Muslimische dann natürlich auch dabei war, dass nicht alle trinken durften. Canım, bize iki kahve sade değil mi?
Daha da lütfen.
Sade. Und parallel muss man sich dann Europa anschauen, zerflochten in Fürstentümer, Königreiche etc. Die haben keinen Kaffee gehabt. Die haben keinen Tee gehabt. Die haben aber verseuchtes Wasser gehabt. Das Wasser in Europa war so verseucht, dass sie nicht einfach aus dem Brunnen was trinken konnten oder aus dem Fluss was trinken können. Sie mussten was Abgekochtes haben, beziehungsweise was Verarbeitetes. Und das war hauptsächlich Bier und Wein. Das Bier war so auf 2,5% und Wein auch etwas niedriger. Aber das war das Getränk. Das heißt, die Menschen damals aus dem Mittelalter bis in die Neuzeit waren immer stockbesoffen. Und die Türken, die Osmanen, waren immer frisch, weil sie Kaffee getrunken haben. Das sind zwei unterschiedliche Kulturen, die hier parallel gelaufen sind. Und nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem es Türkei gegründet worden ist, Zweiter Weltkrieg, hat man erstmal überhaupt hier Trauben auch angebaut. Also Trauben so intensiv angebaut, das hat man von den Griechen auch übernommen, weil die ja auch Wein angebaut haben, von den Armeniern. Und hat aber gemerkt, dass wir so viele Trauben haben, dass man das gar nicht alles in Wein produziert hat. Man hat das hauptsächlich als Trockenfrüchte verkauft, Rosinen oder als frisches Obst oder Pekmez, ne? Also Traubenmost. Was aber ich spannend finde, ist, dass zum Beispiel in den 70er Jahren gab es mal an der Mosel, gab es einen Weinpilz, der alles kaputt gemacht hat, dann haben die aus der Türkei Wein gebracht und haben das in Deutschland dann verteilt. Das war aber auch alles Tafelwein, das war nicht kein qualitativ hochwertiger. Aber die Deutschen und gerade die Europäer sind alle mit Weinkultur aufgewachsen. Also die Kultur ist einfach in deren Genen drin. Das ist bei uns nicht drin. Wir sind eine Kaffeekultur.
Fehlt dann, wenn es diese Geschichte.
Genau. So, jetzt gibt es ein paar Kaffee. Paar Tische.
Tische. Hey. Sağ ol efendim. Okay, tamamdır şimdi. Size çok mu verir? Nasıl canlar? Und jetzt sind wir in so einer Phase, wo zwar der türkische Wein seine Qualität gewonnen hat, anatolisch-türkische Wein, Biermann, so wie man nennt, seine Qualität gewonnen. Hat auch sein Repertoire im Matching, das heißt, die Speisen sind auch wundervoll. Was fehlt uns jetzt noch? So tolle Menschen wie du, Sommeliers, die das Ganze auch verbreiten. Aber was würde aus deiner Sicht nach der durchgreifende Schritt sein, damit es in Deutschland ein Bewusstsein gibt für türkischen Wein?
Es ist eine lange, also
Ein langer Weg.
eine sehr, sehr lange
Noch.
Weg.
Wir haben ja schon lange Weg hinter uns.
Wie du eben sagtest, Italiener haben das, diese Kultur, Weinkultur. Ne, wenn sie eine italienische Familie über seine Großeltern erzählen, dann gehört auch Wein immer mit dazu. Wenn wir unsere Großeltern von Geschichte was erzählen, ist Alkohol nie dabei. Und deswegen ist das eine Frage der Zeit. Und deswegen wir brauchen wir ein bisschen Zeit. Aber natürlich müssen wir auch unseren Weg gehen und immer wieder was machen. Deswegen bin ich immer Deutschland bei. Jetzt mittlerweile auch in Belgien und Holland auch unterwegs. Ich erzähle immer wieder unsere Weinkultur. Wir sind fünftgrößte Land der Welt mit Trauben. Wir sind der fünfte weltweit. Davon machen wir nur 3% bei. Erzeugen wir nur 3%. Um 97% essbar. Also entweder trocken oder trocken.
Wie viele Racke davon? Was? Nee, aber Racke ist dann Üsem, also Rosinen.
Rosinen. Also wir sind von weltweit die fünftgrößte.
Ja.
Aber davon wird nur 3% Wein gemacht.
Und wie viel Prozent Racke, weißt du das?
Das weiß ich nicht. Das muss ich nochmal recherchieren.
Und ich weiß sogar mehr. Ich glaube, also 2-3% Wein und 5% Racke oder sowas. So viel
Und
Wein.
den Rest wird nur essbare,
Ja.
also Trauben
Ja, genau.
oder getrocknet.
Tafeltrauben oder ich sage immer beim Bäcker, in Deutschland beim Bäcker, die Rosine, da ist ein Zirkel drin.
So, das Sultaninen, Trauben wird viel nach Deutschland auch verkauft. Es gibt ja auch, wie nennt sich das? Weihnachtsgebäck.
Gebäck? Ja.
Da ist auch Rosinen drin.
Ja.
Ne? Und das ist Sultanie.
Ja.
Er kommt aus der Türkei. Und deswegen, wir haben noch weiten Weg vor uns. Aber wir müssen immer wieder unsere Kultur und unsere Weine, unsere Weinberge immer wieder an europäischen Konsum immer wieder erzählen. Sehr viele Weinverkostungen machen. Und mit türkischer Küche verbinden. Und ich bin mir sicher, wenn wir immer das machen, also ich bin momentan der Einzige in Deutschland. Leider die anderen,
Ja, katılmak ist.
mein Mitbewerber machen das leider nicht.
Weiß ich. Also ich muss auch im Wehleid darüber erzählen. Ich habe ja auch vor 15 Jahren angefangen, über türkische Weine zu sprechen. Immer wieder mal. Das mache ich auch jeden Tag im Laden. Also wenn jemand reinkommt, dann erzähle ich das. Genau, dann erzähle ich das und das ist so wundervoll. Aber mir fehlt noch, also neben denen, die das erzählen, es gibt ja auch noch den Schenner, der das auch sehr schön erzählt. Ne? Wohl. Und Ahmed in Berlin macht das auch sehr schön.
Ja,
Ne? Also das,
der macht aber nicht nur türkische Wein.
der macht das alles, genau.
Maruflu wird sich auf türkische Weine konzentrieren.
Ja, weil sonst reicht so.
Ja, ich kann das auch den italienischen Weinen machen.
Was ich zum Beispiel gelernt habe, ganz am Anfang haben die mich immer gefragt, wie schmeckt denn der Boerskerdemsch? Na, also mit was kann man das denn vergleichen? Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, das ist wie ein Bordeaux, ne? Na, so haben sie getrunken, das schmeckt aber gar nicht wie ein Bordeaux, ne? Da habe ich ja auch gehört. Habe ich das nicht mehr gemacht.
Darf man nicht mit.
Genau, darf man nicht machen, weil ein,
Aber
zweimal.
da gibt es.
Genau, es gibt nur diese eine Sorte. Und er hat einen bestimmten Charakter und dieser Charakter kannst du ein bisschen spielen mit, aber das war's dann auch. Ja? Und das ist bei Kaleci Köller so, bei Eküzgözü so, bei Emir so, bei Nar İnce so und diesen ganzen lokalen Papas Köller so und so weiter, die wirklich also ganz, ganz, ganz, ganz fein regional sind. Das fasziniert auch und das Tolle ist, dass die ja wirklich so alt sind. Ne? Also, dass da zum Beispiel da Rebstöcke sind, die sind so tief verankert, dass die bis in die Antike gehen. Und das muss man erstmal aus so einem Boden rausholen. Was du aber gesagt hast, dass unsere Familien, das ist sehr schön gesagt, die Erde nicht mitgenommen haben. Die Erde gehört nicht zur Kultur. Der Weg gehört bei uns immer zur Kultur. Also wir sind immer auf Reisen. Aber die Familien in Italien, Frankreich, Deutschland, das sind immer Locals. Die haben über Generationen da gelebt, die lieben ihre Erde, die wissen, was da rauskommt, was da funktioniert.
Ja.
Ob das jetzt Wein ist, eine Kartoffel ist oder ein Apfelbaum, ist ja egal an der Stelle. Aber die pflegen das über Generationen. Ne? Oder Holz einlegen, das macht man, legt man dann ein, 20 Jahre später, die Enkelskinder bekommen das Holz dann. Ne? Also das ist doch verrückt alles. Und das ist, was bei uns in der Kultur gefehlt hat, was glaube ich jetzt langsam kommt. Aber es braucht halt Zeit. Was mir aber, glaube ich, auch noch fehlt, ist, dass einmal die türkische Seite, muss ich sagen, dass sie auch noch nicht sehr aggressiv ist. Also sie müsste aggressiver in den deutschen Markt, dann würden sie auch oder in den europäischen Markt, dann würden sie auch einen größeren Absatz haben, meiner Ansicht nach. Und da müssten sie mit Preisen kämpfen, da ist gar nicht mal Qualität gesaved. Dann könnten sie auch die Masse hier hinbringen,
Ja.
weil die Masse haben sie zur Verfügung, wenn du sagst, so und so viel wird für Trockenfrüchte verwendet, dann kannst du das gleiche auch für Wein verwenden. Also das ist ja jetzt nicht viel anders. Das Problem ist, dass sie sich das nicht trauen.
Ja, also da so zu investieren. Und
Das ist wieder ein.
glaube ich,
Ja.
auf der anderen Seite ist es aber auch das Europäische. Ich habe Zoll drauf, richtig, ne?
Ja.
Ich habe einen Zoll drauf, muss dafür mehr zahlen, wenn das nach Europa kommt. Und es ist einfach im Supermarkt nicht sichtbar. Solange ein Produkt, meiner Ansicht nach, und das hat zum Beispiel Sucuk, hat das geschafft in Deutschland. Sucuk ist jetzt ein Regalprodukt in deutschen Supermärkten. Das ist so wieder meine Koch dich Türkisch-Geschichte. Warum habe ich Koch dich Türkisch gegründet? Weil ich Identität suche, genauso wie du. Ne? Mit türkischem Wein hast du deine Identität, dein Blut sozusagen, was du über die Wege bringst. Und ich sage immer, wenn unsere Speisen, unsere Zutaten in den deutschen Supermärkten sichtbar sind, dann gehören wir auch zur deutschen Geschichte. Vorher aber nicht. Weißt du? Der griechischen Wein findest du da, den italienischen Wein findest du da. Du findest italienische Pasta da, du findest den französischen Camembert da. Ne? Du findest auch die deutsche Leberwurst da, wundervoll. Aber du findest nicht den türkischen Wein, das türkische Yufka, den türkischen Käse, weil es halt alles durch die EU gebremst ist und wir dadurch eine Identität nicht so sichtbar haben wie die anderen. Also ich glaube, da sind so zwei Faktoren, die wirklich ganz viel miteinander spielen. Wir brauchen da, haben da noch einen langen Weg vor uns.
Sehr lang. Sehr wohl.
Aber darum lade ich auch wirklich alle ein, das immer wieder mal zu probieren. Nicht nur einmal den türkischen Wein probieren, sondern immer wieder. Was sind so deine Top 5 Weine, bei denen du sagst, wow, das kann man nicht vergleichen?
Ich arbeite seit 10 Jahren mit zwei Weingütern aus der Türkei. Einer ist der Doluca Weingut und der andere heißt Sevilan Weingut. Den beiden kennst du auch sehr.
Ja.
Ich würde von Doluca Wein anfangen, also Top. Vosges Rökulsvösel ist wirklich von Qualität her und auch von preismäßig her.
Schöner Rotwein ist das aber.
Ich würde an jeden Weinkonsumer, Weinliebhaber empfehlen, den zu probieren. Oft genau das gleiche auch mit Kaf Naringe aus Zentralanatolien, aus Tokat. Ne, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen.
Da werden aber auch die Weinblätter kommen auch von dort, ne? Aus Turku, ne? Also wenn man so Sarma macht, die Weinblätter kommen von dort, weil die so schön dünnadrig sind.
Ja, richtig. Und Naringe ist auch sehr, sehr spezifisch, weil es wächst nur in Tokat, sonst nirgendwo des Landes. Und deswegen macht die Naringe auch besonders. Auf der anderen Seite würde ich sagen, von Sevilan Weingut würde ich Ranch Isave Ranch.
Also weiß.
Chardonnay, Isave Sauvignon Blanc. Es wird auch nächstes Jahr auch in Deutschland und europaweit auch Isave Bornova Muscat als
Okay.
Trockenwein. Also sehr, sehr
Nicht halbtrocken, sondern trocken. Okay.
so. Da sind auch die Weine, die auch immer wieder Goldmedaillen bekommen haben bei Mondosvini. Da sind die Top-Weine. Die würde ich auch von Preisqualität her auch sehr, sehr hochwertige Weine. Die würde ich an jeden Weinliebhaber auf jeden Fall empfehlen, einmal zu probieren.
Klasse. Okay. Ich glaube, wir sind an einem guten Punkt angekommen. Wir werden jetzt in Aiwo noch so ein bisschen rumlaufen
Ja.
und noch mal ein paar Interviews machen, ein bisschen schön essen.
In diesem Fall möchte ich dir auch danken, dass du auch bei den türkischen Weinen immer wieder, besonders auch den Sevilan und Doluca, auch immer wieder reinbeziehst. Dafür danke ich dir. Du machst das mit voller Herz.
Ja, mit Herrn. Richtig.
Das sehe ich auch. Und deswegen, ich unterstütze dich auch immer wieder. Vielen, vielen Dank.
Ich danke, dass wir das alles zusammen machen dürfen. Weil, wie gesagt, das ist, wenn man so unsere Geschichte anschaut, ein Teil von uns. Und wenn wir das an unsere Kinder weitergeben können und an mir was getan haben, dann haben wir was Schönes gemacht, weil was bleibt denn schon übrig bei unserem Leben? Ne? Wir sind dann auch irgendwann weg, das ist auch normal. Aber wenn man noch ein bisschen was übrig gelassen hat und sie auch damit dann wieder was Neues erfinden können, dafür ist die Welt da.
Dass sie den Feiner einfach nehmen und dann
Ja. Kommt auf jeden Fall nach Iwalk. Müsst ihr machen.
okay.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.